Wir sprechen hier an diesem Wochenende über die Erkenntnis Gottes, wie wichtig das ist, was sie bewirkt, wie wir sie bekommen vor allen Dingen. Und da möchte ich heute Mittag noch ein paar Dinge zu ergänzen. Ich habe gestern Nachmittag gesprochen über diese so wichtige Beziehung mit dem Heiligen Geist, weil der Heilige Geist ist unser Partner, er ist unser Trainer, er ist unser Lehrer. Wenn wir jemals verändert werden in unserem Charakter und das Bild Jesu umgestaltet werden, dann nur, weil wir gelernt haben, auf den Heiligen Geist einzugehen, mit ihm zu kooperieren, uns ihm zu unterordnen, zu unterwerfen, von ihm geleitet zu sein. Der Heilige Geist spielt eine so wichtige Rolle. Ich will dir mal ein Zitat hier lesen von einem Mann Gottes, der vor über 100 Jahren gelebt hat. Und er hat viel gesprochen über den Heiligen Geist. Und hier sagt er: Es ist von größter Wichtigkeit, dass wir den Heiligen Geist als Person kennen. Wenn du dir den Heiligen Geist, wie so viele Christen es tun, als Einfluss oder Kraft vorstellst, wirst du dich ständig fragen, wie kann ich den Heiligen Geist bekommen und Gebrauch von ihm machen? Aber wenn du eine Vorstellung von, wenn deine Vorstellung von ihm der Bibel entspricht, wenn du in ihm eine Person göttlicher Majestät und Herrlichkeit siehst, dann wird deine Frage lauten, wie kann der Heilige Geist mich bekommen und gebrauchen? Wie kann der Heilige Geist mehr von mir bekommen? Siehst du den Unterschied? Ja. In einem Falle, der Heilige Geist wird von uns gebraucht und ohne dass wir das wollen, ohne dass wir das merken, sind dann noch kräftig verkehrte, selbstsüchtige Motive mitten im Spiel in unserem Dienst. Und all das Gute, was Gott dann tut, kann sogar eine Gefahr werden, dass wir uns überheben und im Stolz landen. So diese Beziehung zum Heiligen Geist ist so, so wichtig. Der Heilige Geist will uns in alle Wahrheit hineinführen. Und das brauchen wir, weil die Wahrheit frei macht. Solange die Wahrheit nicht regieren kann in unserem Innern, in unserem Herzen, gibt es Bereiche, wo wir nicht frei sind und wovon wir meistens keine Ahnung haben. Der Heilige Geist will uns in alle Wahrheit leiten. Alle Wahrheit über Jesus, über was ist das wunderbare Wesen, die einzigartige Persönlichkeit Jesu. Seine Absichten, sein Herz, seine Liebe, seine Geduld, seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Bereitschaft, immer wieder zu vergeben und neu mit uns durchzustarten, dass er nicht enttäuscht sich abwendet. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Das Wesen Christi zu sehen. Aber das ist ein zweiter wichtiger Bereich, der dazugehört. Und beides muss von uns im Auge behalten werden und verfolgt werden. Der Heilige Geist will uns auch Wahrheit geben über uns selber. Weil der Zustand unseres Herzens entscheidet darüber, ob und wie viel wir sehen von unserem Gott. Gott wird mit dem Herzen gesehen. Nicht mit der Theologie, nicht mit dem Verstand. Gesunde, richtige, bibelentsprechende Lehre ist wichtig. Aber diese Lehre muss dazu führen, dass in uns das Wort Gottes wie ein Messer, wie ein Skalpell arbeiten und schneiden darf. Und der Heilige Geist will uns Offenbarung geben, wo wir Veränderung brauchen. Weil die Blockaden, Gott klar zu sehen, sind in unserem Herzen, nirgendwo anders. Und Gott hat versprochen, Jeremia 24, ich gebe euch ein Herz, mich zu erkennen. Um Gott zu erkennen, braucht es ein Wirken Gottes an unserem Herzen. Unser Herz muss verändert werden, damit wir überhaupt sehfähig werden. Das ganze Evangelium geht darum, dass Blinden die Augen aufgetan werden. Das ist das Evangelium. Blinden werden die Augen aufgetan. Und sie sehen Gott, wie er wirklich ist. Und ihn zu sehen, ist der Anfang von Veränderung. Das, was wir bei ihm nicht sehen, kann bei uns nicht werden. Wir schauen ihn an und wir werden verwandelt. Wenn wir ihn nicht sehen können oder so klar, wie wir ihn sehen können, so deutlich werden wir auch verändert werden. Und darum ist es notwendig, Gott ranzulassen an unser Herz. Gib uns ein Herz, dich zu erkennen. Lass uns einmal zu 5. Mose gehen. Und da ist dieser Zusammenhang zwischen Gott lieben und Veränderung unseres Herzens so deutlich beschrieben. 5. Mose, Kapitel 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und dass du am Leben bleibst. So, Gott verspricht etwas zu tun an unserem Herzen, damit wir überhaupt in der Lage sind, ihn zu lieben. Niemand von uns aus sich heraus kann Gott lieben, so wie er geliebt werden muss und wie es seiner würdig ist. Wir sind absolut hilflos. Wir brauchen ein Wirken Gottes und zwar in unserem Innern, an unserem Herzen. Das sind Dinge, die muss Gott wegschneiden. Die Beschneidung des Herzens. Dinge, die müssen weggeschnitten werden. Wenn die nicht weggeschnitten werden, können wir Gott nicht richtig lieben. Und das ist nicht eine Sache, die Gott damals zu Israel gesagt hat und wir sagen, Altes Testament, das hat mit uns heute nichts mehr zu tun. Dieser selbe Gedanke ist immer noch da, mitten im Neuen Testament. 1. Timotheus, das Endziel aller Weisung, alles Unterrichts, aller Predigt, aller Lehre, alles Bibelstudiums, ist Liebe aus reinem Herzen. So, wenn das das Ziel ist, was haben wir, bevor wir am Ziel sind? Eine Liebe aus einem nicht reinen Herzen, wo Dinge sich da reingemischt haben, wo Dinge da drin sind, die da nicht hingehören. Und diese Dinge müssen weggeschnitten werden. Das ist das Werk Gottes. Und wer seine Bibel kennt, der weiß, dass Paulus dann dieses wieder aufgreift und von der Beschneidung des Herzens redet. In Christus haben wir eine Beschneidung, Kolosser 2, die nicht mit Händen gemacht ist. In Christus, das Ziel, das Zentrum der Erlösung ist nicht, dass wir der Hölle entrinnen und dass wir jetzt die Gewissheit haben, wir kommen in den Himmel, sondern eine tiefgreifende Veränderung in uns, in unserem Herzen. Und das nennt die Bibel die Beschneidung des Herzens. Das sind Dinge, die müssen weggeschnitten werden. Die kannst du nicht anders loswerden, außer dass Gott selber kommt und schneidet diese Dinge weg. Aber Gott kann nur die Dinge wegschneiden, die er zuvor mir gezeigt hat, über die ich entsetzt bin und sage, Gott, ich finde das und das in meinem Herzen, hier bin ich, schneide das weg, ich will das nicht haben, das verunehrt dich, das gehört nicht in mein neues Leben hinein, das habe ich mit rübergeschleppt aus dem alten Leben. So, Gott kann diesen Prozess der Beschneidung nicht tun, während wir mit allem anderen beschäftigt sind und gar keine Ahnung haben, was er da tut. Er schneidet das weg, was er zuvor dir gezeigt hat und wo du dann mit Gott übereinstimmst und sagst, das ist ja furchtbar, das ist schrecklich. Gott, erlöse mich davon, du bist mein Erlöser. Erlöse mich von dieser Sache. Trenn das raus aus meinem Leben. Komm, wir gehen mal zum Kolosserbrief. Und diese Stelle, die ich eben nannte, mit der Beschneidung. Das ist Kolosser 2, Vers 11. In ihm seid ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Und dann Kapitel 3 nimmt ihr dieses Thema wieder auf. Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter diesen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Jetzt geht die Liste weiter. Das ist nur ein Teil gewesen. Jetzt kommt ein weiterer Teil und auch die ist natürlich nicht vollständig. Aber wir sollen eine Ahnung haben, um welche Dinge geht es denn hier. Jetzt legt auch ihr alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung. Das ist verächtliches, abwertendes, negatives, böses Reden über andere, schändliches Reden aus eurem Mund, belügt einander nicht. Das sind die Bereiche, wo Gott hinein will, wo Gott sein Werk tun will. Und wir sollen dort mit ihm zusammenarbeiten. Und dazu müssen wir Gott kennenlernen, so wie er in der Bibel beschrieben wird. Und viele Male im Alten und im Neuen Testament ist die Rede von Gott, der Herzen prüft, der Herzen läutert, der an Herzen arbeitet. Da wird das Bild gebraucht vom Goldschmied, der das Gold läutert. Und die Unreinheit, die in dem Gold ist, herausnimmt. Gold kommt in der Natur nicht in reiner Form vor. Es ist immer vermischt mit anderen Metallen. Und wenn man reines Gold haben will, dann muss man dieses Gold zum Schmelzen bringen. Und dann kommt die Unreinheit nach oben und dann wird die Unreinheit abgeschöpft. Und Gott sagt an einer Stelle, ich habe euch geläutert im Schmelzofen des Leides. Schwierige Umstände, Bedrängnisse, Klemmen, aus denen wir uns nicht lösen können. Einen unmöglichen Vorgesetzten oder Mitarbeiter oder jemanden in der Familie, an dem wir verzweifeln und wo wir nicht mehr wissen, wie wir damit weiter umgehen sollen. Das sind Situationen von Gott in seiner Liebe für dich maßgeschneidert. Damit du an den Punkt kommst, wo du sagst, ich weiß nicht mehr weiter, ich kann nicht. Mir fehlt hier jede Kraft, jede Weisheit, jede Geduld, jede Ahnung, wie ich hiermit umgehen soll. Und das ist der Moment, wo Gott kommt. Und von solchen Klemmen und Bedrängnissen und Schwierigkeiten und Herausforderungen brauchen wir immer wieder. Wir müssen immer wieder an einen Punkt kommen, wo wir kapitulieren, wo wir hilflos sind, wo wir zu Gott schreien und sagen, ich weiß nicht mehr weiter. Du bist meine Antwort. Zeige du mir. Und das ist der Moment, wo Offenbarung kommt, wo wir Dinge sehen und wo wir verstehen, wo das Problem auf unserer Seite ist. Wir sind so schnell geneigt, immer das Problem beim anderen zu sehen. Wir wissen ganz genau, wenn der sich da unterändern würde, wäre alles gut. Und Gott möchte uns Dinge zeigen. Gott möchte uns verändern. Gott möchte in uns wirken. Und so sehen wir im Neuen Testament, sie wussten etwas von diesem Handeln Gottes am Herzen. Heute ist darüber fast nichts bekannt, weil darüber nicht gelehrt wird, weil Menschen sich dafür nicht interessieren, weil sie das Wort nicht kennen. Wie Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Wenn du einmal nur anschaust, die Gebete der ersten Gläubigen, die erste Generation, dann siehst du, wie sie Gott gekannt haben. Gleich vorne in der Apostelgeschichte, sie beten, Gott, du Herzenskenner aller. Paulus sagt, Römer 8, der du die Herzen, Gott, der die Herzen erforscht. 1. Thessalonicher 2, Gott, der unsere Herzen prüft. Sie kannten Gott als jemand, der tief im Innern Dinge bearbeiten möchte, von denen wir keine Ahnung haben, dass die überhaupt da sind. Und es braucht Gott, um zu sehen. In deinem Licht sehen wir das Licht. Es braucht ein Wirken Gottes, dass uns die Augen aufgetan werden und dass wir diese Dinge wahrnehmen. Und es braucht eine Bereitschaft, eine demütige Haltung. Gott, du bist Gott. Und du sollst mir Dinge zeigen, die ich nicht sehe. Und es ist eine totale Anmaßung zu denken, wir wüssten schon alles über unser Herz. Du weißt über dein Herz das, was Gott dir offenbart hat. Und hat er zu dir gesagt, er ist fertig mit Offenbarung, mehr gibt es nicht zu zeigen? So, wieso tun wir dann so? Ja, wir schauen unser Herz und da ist alles okay. Wir haben mal einen großen Konflikt gehabt. in einer Gemeinde mit einem Leiter dort, und wir versuchten ihm zu erklären, weil er dann kam und hatte die Offenbarung, ja, in der Gemeinde ist ein großes Isabel-Problem. Wenn Männer nicht weiter wissen, dann finden sie immer Isabel. Ja. Und wir haben versucht, ihm zu erklären, das eigentliche Problem ist die Ahab-Haltung in seinem eigenen Herzen. Wo eine Isabel ist, findest du auch einen Ahab. Nur weil ein Ahab da ist, kann überhaupt eine Isabel werden. Wenn kein Ahab da ist, kann eine Isabel gar nicht groß und mächtig werden. Hallo. Und Isabel hat nichts mit Frauen zu tun. Isabel ist ein Geist der Kontrolle, des Beherrschens, der Manipulation und der Einschüchterung. Er ist nicht geschlechtsspezifisch. Er wirkt nicht durch Frauen unbedingt. Er kann genauso durch Männer wirken. Ich habe mächtige Isabel Spirits erlebt durch Männer. Das hat mit Frau und Mann nichts zu tun. Ja. Und wir haben versucht, diesem Leiter zu helfen und ihm Hinweise zu geben und Situationen zu zeigen, aus denen, wenn er die nur offen und mit wahrhaftigem Herzen anschaut, irgendwie schließen muss, er hat ein Problem. Und er schreibt zurück, ich habe in mein Herz geschaut, da ist nichts von Ahab in mir. Jedem Manne dünkt sein Weg recht. Jeder glaubt, dass er in Ordnung ist. Jede Gemeinde glaubt, dass sie gesund ist. Krank sind die anderen. Die haben nicht gesunde Lehre, die sind nicht klar, die sind nicht gerade, die sind nicht heilig oder die sind verführt. Jede Gemeinde glaubt, ist auf dem richtigen Weg. Und jeder Mensch glaubt von sich, er ist in Ordnung. Und der Vers geht weiter, der aber die Herzen erforscht, ist der Herr. So, wenn du über dich ein gutes Gefühl hast, sei nicht zu glücklich darüber. Das bedeutet gar nichts. Das kann bedeuten, du bist auf richtigen Wege, und es kann bedeuten, du bist auf falschem Wege. Das heißt also, mit diesem Gefühl kannst du gar nichts anfangen. Das bedeutet nichts. Überhaupt nichts. Jedem Manne dünkt sein Weg recht. Der verkehrteste Mensch denkt noch, er ist in Ordnung. Das ist die Täuschung des Herzens. Ja. Es ist nicht wichtig, wie du über dich fühlst, nicht wie ich mich sehe und was ich über mich denke. Wichtig ist, was sagt Gott? Und wichtig ist, dass ich seine Sicht begehre, dass ich nicht damit zufrieden bin. Ich habe in mich hineingeschaut, ich finde nichts, fertig. Ja, wer sagt, dass wir in uns hineinschauen sollen und wir etwas finden sollen? Wo ist das in der Bibel? Gott, du erforscht mich. Wir brauchen Gott, um Offenbarung über uns zu bekommen. Und da muss es auf unserer Seite eine Bereitschaft geben. Ich will ans Licht. Ich will, dass dieses Licht scheint. Und ich will diesen Gott kennenlernen, der die Herzen prüft. Und Paulus spricht dort im Zusammenhang von dieser Reinheit des Dienstes. Er spricht von Menschengefälligkeit. Und das ist ein großes Problem im Dienst und in der Gemeinde. Menschengefälligkeit und Menschenfurcht. Und vieles sieht nett aus, aber es ist total finster und böse und es ist nett getarnt und dahinter ist nichts anderes als pure Selbstsucht. Ich will Anerkennung, ich will als was Besonderes angesehen zu werden, ich will Macht haben, ich will dies, ich will jenes und so weiter. Aber Jesus soll regieren in der Gemeinde, und in dem Maße, wie er in unseren Herzen wirklich regiert und dieses Werk tun kann, der Herzensbeschneidung, der Läuterung, der Reinigung, nur in dem Maße kommt die Herrschaft Jesu wirklich in die Gemeinde. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da offen sind und dass wir begreifen, wie hilflos wir sind ohne ihn und dass wir ein Begehren haben, dass er dort wirken soll. Aber erst müssen wir verstehen, der Gott, der uns geschaffen hat, der Gott, der uns gerufen hat, zu dem wir jetzt gehören und dem wir dienen dürfen, ist der Gott, der es auf unser Herz abgesehen hat. Ist der Gott, der etwas Tiefes tun will an unserem Herzen. Lass uns einmal zu 1. Chronik gehen. Da hören wir David, wie er seinem Sohn seine wichtigsten Dinge mitteilt, weil der Sohn wird jetzt übernehmen, David tritt ab und der Sohn wird Nachfolger werden, wird auf den Thron kommen. Oh, Entschuldigung, es ist Vers, Kapitel 28. 1. Chronik 28, Vers 9. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Herrn deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit willigem Herzen. Denn der Herr erforscht alle Herzen und alles Streben der Gedanken kennt ihr. Und in Kapitel 29, Vers 17. Ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Gott prüft Herzen und was will er da haben? Nicht vollkommene Menschen, das weiß er, dass er das nicht findet. Aber Aufrichtigkeit, eine Gesinnung, Gott, ich will nicht Enttäuschung leben über mich selbst, ich will nicht anderen was vormachen, ich will nicht was vorspielen, was ich gar nicht bin, nur was ich sein möchte. Ich will nicht im Schein leben, sondern ich will echt sein, ich will wahr sein. Das ist das Wesen von Demut, echt sein, wahrhaftig sein, nicht was vorgeben und was spielen, was wir nicht wirklich sind. Ich habe erkannt, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Der Gott, dem wir dienen, ist der Gott der Wahrheit. Und wir können nur mit ihm kooperieren, wenn wir von ihm eine wichtige Gabe, über die so wenig gesprochen wird und die doch über alles entscheidet, ob ein christliches Leben gelingt oder im Chaos endet und ein Pseudodienst ist, der nachher mehr Schaden anrichtet, als er wirklich Segen bringt. Eine Sache entscheidet und das ist Liebe zur Wahrheit. Und Liebe zur Wahrheit haben wir nicht. Aber Gott ist die Wahrheit und er liebt die Wahrheit und er hasst die Lüge. Und alle, die es haben wollen und die das als einen großen Schatz entdecken, werden sagen, gib mir Liebe zur Wahrheit. Und die, die das nicht annehmen, die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen, die werden verführt werden von religiöser Verführung. Das ist, was die Bibel sagt. Menschen werden nicht verführt, weil sie nicht genau genug in der Bibel lesen oder nicht genug beten. Sie werden verführt. Die können den ganzen Tag beten, den ganzen Tag die Bibel studieren. Wenn da nicht diese Qualität ist, ich will Liebe zur Wahrheit haben, ich will Liebe zur Wahrheit annehmen, dann kann man sich in die Irre beten, kann man sich in die Irre studieren und den Kopf füllen mit allen möglichen Theorien und man weiß alles und kann allen alles sagen, aber man kennt Gott nicht wirklich. Liebe zur Wahrheit, das ist gehört zum Wesen Gottes und er möchte das so gerne geben. Und wir müssen verstehen, wir haben das nicht aus uns heraus, aber wir können sagen, Gott, du möchtest mir das schenken und ich nehme Liebe zur Wahrheit an. Das wird auf viele verschiedene Arten und Weisen, wird das ausgedrückt im Worte Gottes. Eins zum Beispiel finden wir in diesen wunderbaren Gebeten, eins dieser Gebete, die wir beten können, um Gott Raum zu machen, an unserem Herzen zu wirken. Wir müssen hören, dass er der ist, der die Herzen erforscht, müssen verstehen, was er da machen will und dann müssen wir kooperieren und sagen, Gott, hier bin ich will es. Psalm 43, Vers 2, sende dein Licht und deine Wahrheit. Dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Wie kommt man in die Gegenwart Gottes, indem wir das Licht begehren? Siehst du den Zusammenhang zwischen, was Johann in der Einleitung gesagt hat? Er hat doch in mein Konzept geguckt. Nein, kann er nicht, weil er hat es gar nicht gesehen. Halleluja. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Und wo diese Haltung da ist, egal wie unreif wir sind, Gott wird uns führen und Gott wird uns prägen, Gott wird uns Dinge zeigen und wir werden Schritt um Schritt verändert. Aber wenn diese Haltung nicht da ist, und dann gehen wir in Power, Zeichen und Wunder, Heilung, Befreiungen, das ist der sichere Weg in den Abgrund. Und es ist erstaunlich, wie viele erschreckende Beispiele es in der Kirchengeschichte gibt. Und wir lernen nicht daraus. Und denken immer noch, das Wichtigste ist Power. Das Wichtigste ist Zeichen und Wunder. Gott hat ein Exempel statuiert. nach dem Zweiten Weltkrieg, besonders in den USA, aber auch in Europa ein bisschen, aber besonders in den USA, gab es eine gewaltige Heilungserweckung. Und es gab Hunderte und Hunderte von Evangelisten, die mit Zelt durchs Land gezogen sind und die Heilung verkündigt haben. Und die Massen sind geströmt und gewaltige Wunder sind geschehen. Für ein paar Jahre, das ging so bis in die Mitte der 50er Jahre, Ende der 40er Jahre bis in die 50er Jahre. Und gewaltige Dinge sind passiert und Tausende sind geströmt in diese Zelte. Und wirklich echte, gewaltige, dokumentierte Heilungen sind passiert. Und von diesen Hunderten von Männern Gottes, die da gedient haben, haben wahrscheinlich nicht mehr als eine Handvoll das überlebt. Alle anderen sind abgefallen, sind in Nervenklinik gelandet, im Gefängnis gelandet, auf dem Friedhof gelandet, sind auf irgendwelche seltsame Art und Weise umgekommen, sind durchgedreht, sind Alkoholiker geworden und haben ihr Leben ruiniert. Von Hunderten, vielleicht eine Handvoll, haben das überlebt. Deswegen dieser so geniale Titel von dem Buch, das ich empfohlen habe, was im Deutschen leider dann anders ist, aber im Russischen heißt es genauso: How to Survive the Anointing, wie man die Salbung überlebt. Gesalbt werden ist ein. Saul war auch gesalbt, aber er hat Schiffbruch erlitten. Simson war gesalbt und hat Schiffbruch erlitten. Salbung ist nicht das Zentrum unseres Lebens, ihr Lieben. Es ist Charakter, es ist Integrität. Und ich kann mich erinnern an eine Situation, wo ich in einer Gemeinde war. Und da war ein sehr brennender, sehr feuriger, sehr eifriger, sehr hingegebener junger Mann. Und er war Jugendleiter. Aber da war etwas in seinem Herzen, was sehr, sehr gefährlich ist. Und ich habe mit ihm gesprochen und habe ihn gewarnt und habe ihn ermahnt. Und er wollte das nicht hören. Und dann hat in der Predigtvorbereitung am Sonntagmorgen der Heilige Geist mich geführt. Und ich habe gewusst, an einer bestimmten Stelle in der Predigt soll ich vor allem ihn warnen. In der Gegenwart der ganzen Gemeinde. Und ich habe dann in der Predigt an der richtigen Stelle habe gesagt: Boris, hör das eine. Gottes Power zu suchen, ohne zuvor Reinheit zu suchen, ist lebensgefährlich. Gottes Power zu suchen, ohne noch mehr und zuvor Reinheit zu suchen, ist gefährlich. Zweimal habe ich gesagt: Boris, höre, was ich sage. Und alles, was passiert ist, die Gemeinde oder Teile der Gemeinde haben sich empört, wie ich so lieblos sein kann, dass ich so etwas Schreckliches zu diesem jungen Mann sage. Ein paar Monate später hat er einen Aufstand gemacht gegen die Leitung und die Gemeinde gespalten und furchtbare Dinge sind passiert. Und hat eine neue Gemeinde gegründet und die hat sich wieder gespalten. Und ich hoffe, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, ich hoffe, dass er sich meine Worte nachträglich doch zu Herzen genommen hat und dass er anfängt, die Prioritäten in seinem Leben zu verändern. Gott will Zeichen und Wunder tun. Und wenn die Braut bereitet ist und wenn die Gemeinde in wirklicher Übereinstimmung mit Gott ist, Gott wird ohne Bedenken den Himmel öffnen und es wird eine Kraft vom Himmel kommen und wir werden der Welt Zeugnis geben von Jesus, dass die Welt erstaunen wird. Aber wir werden Gott lieben mehr als Zeichen und Wunder. Und man kann die Salbung mehr lieben als Gott und sich berauschen daran, wie viel Vollmacht man hat und wie man Macht hat über Dämonen und all diese Dinge. Man kann sich daran berauschen. Und man hält das für Reife. Und das ist gefährlich. So bitte versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht gegen Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder müssen kommen. Aber wie viele Leute sagen, ja, wo sind jetzt die Zeichen Wunder? Und wie wenige Leute sagen, und wo ist jetzt die Demut? Wo ist jetzt die Reinheit? Wo ist die Wahrhaftigkeit? Den Schrei hörst du nicht. Aber die Heißsporne, ja, wo sind jetzt die Zeichen? Komm, wir brauchen Zeichen und Wunder, lass uns fasten und beten, dass wir Zeichen und Wunder bekommen. Wo ist der Schrei nach Reinheit, nach Heiligkeit, nach Echtheit, nach Wahrhaftigkeit? Und wenn wir da die Prioritäten vertauschen, sind wir auf einem gefährlichen Weg. Gott möge uns bewahren vor diesem falschen Weg. Noch eine Aussage von David, erste Könige, oder das glaube ich, das ist dann über David. Erste Könige, ja, erste Könige, Kapitel 3, Vers 6. Hier sagt jetzt der Sohn, der Salomo, der sagt jetzt rückblickend in Bezug auf seinen Vater, er betet dort. Und du selbst, Vers 6, du selbst hast deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens. Vor Gott gelebt in Treue und in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens. Dazu ruft uns Gott. Und bevor ihr als Gemeinde einen Dienst haben werdet, die Region erschüttert, müsst ihr als Gemeinde in Heiligkeit und Aufrichtigkeit lernen, vor Gott zu stehen. Da beginnt es. Nicht, Herr, gib uns das Land. Herr, nimm du unser Herz. Damit beginnt es. Ich glaube, dass ich ein bisschen mehr aufgrund meines Alters, ein bisschen mehr Erfahrung habe als manche von euch. Und ich habe eine Reihe von sehr heißen, brennenden, fastenden, kämpfenden und durchbrechenden jungen Leuten gesehen, die auf schnellsten Wege in die Power wollten, aber die Prioritäten falsch gesetzt hatten und die jämmerlich Schiffbruch erlitten haben, die ihre Familie verloren haben, ihre Frau verloren haben, ihren Dienst verloren haben, ihren guten Namen verloren hat, teilweise heute gar nicht mehr im Dienst sind, teilweise gar nicht mehr glauben an Jesus. Und weit, weit, weit weg sind. Wenn wir ein gutes Gewissen von uns weisen, dann erleiden wir Schiffbruch, sagt Paulus. Schiffbruch im Glauben. Man kann im Glauben Schiffbruch erleiden. Und das sind nicht nur die Lauen, das sind auch die ganz Heißen, die in Gefahr sind. Wie man so schön sagt, wen der Teufel nicht stoppen kann, den schiebt er. Schon mal gehört diesen Spruch? Ja. Ja. Man kann auch in eine falsche Geistlichkeit hineinkommen, die so beeindruckend aussieht, aber wo das Herz nicht stimmt. Ja. Und man entwickelt großen Eifer für das Falsche oder für das, was nicht den ersten Platz haben sollte. In Aufrichtigkeit vor dir gelebt. Philipper, Kapitel 2. Ein kleiner, harmloser, halber Bibelvers. Vers 3, dass ihr nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einen den anderen höher achtet als sich selbst. Also Eigennutz, eitle Ruhmsucht ist Abwesenheit von Demut. Und wir sollen die richtigen Dinge tun aus der richtigen Motivation. Man kann geistlichen Dienst tun aus einer falschen Motivation heraus. Und nur die, die selber schon durch diese Prozesse gehen, können das sehen. Ganz am Anfang meines Christseins, ich habe sehr zu kämpfen gehabt mit Depressionen. Und jeder, der depressiv ist, denkt, er ist der Einzige auf der Welt, der Depressionen hat. Aber wenn er rauskommt aus Depressionen, auf einmal sieht er die Depression in den Gesichtern von den anderen. Vorher hat er das nie gesehen, weil er so mit sich selber beschäftigt ist. Und genauso auch in diesem Bereich. Wer da anfängt, in diese tiefen Dinge hineinzukommen, wo Gott tief schneidet, tief aufdeckt und freisetzt und eine tiefe Buße gibt in diesen Bereichen der falschen Motivation. Wer da ein Stück schon hineingekommen ist, der sieht's auf einmal bei den anderen. Und er sieht, hey, die sind alle beeindruckt und der ist so brennend und die ist so hingegeben und so leidenschaftlich. Und dahinter ist noch etwas ganz anderes. Was getarnt ist, was er nicht sieht oder sie und was die anderen auch nicht sehen. Nur die, die schon hineingenommen werden in diese Dimensionen der Aufrichtigkeit, der Wahrhaftigkeit vor Gott, die können das sehen. Gott ruft uns zu einer tiefen Hingabe, zu einer tiefen Suche nach Reinheit. Das Endziel der Unterweisung ist Reinheit aus Liebe aus reinem Herzen. Liebe aus reinem Herzen. Wo wir wirklich das wollen und das meinen, was unsere Lippen sagen. Wo unser Herz mit unseren Lippen übereinstimmt. Das ist Aufrichtigkeit. Das ist Wahrhaftigkeit. Und da möchte Gott uns hineinbringen. Und dieser eine kleine Vers hier, tut nichts aus eitler Ehre oder um eitler Ehre willen, sagt nichts anderes als, lernt den Gott kennen, der tief geht im Herzen, der schneidet, der offenbart, der sein Licht scheinen lässt, der dir verborgene Motive offenbar macht. Lerne diesen Gott kennen. Das ist mit diesem kleinen Vers hier gesagt. So diese ganze Lehre von Gott arbeitet am Herzen, das ist das Fundament unseres Lebens und unseres Dienstes. Das muss das Fundament sein. Wir gehen noch einmal zum Hebräerbrief, Kapitel 4. Wir haben diese Stelle schon einmal angeschaut, aber ich möchte sie noch einmal lesen. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Hier ziehe ich auch wieder die Schlachterübersetzung vor, denn sie sagt, vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Das Wesen unserer Beziehung zu Gott ist, wir müssen ihm Rechenschaft geben. Einmal kommt unser ganzes Leben zur Sprache, unser ganzes Leben wird zusammen zwischen dem Herrn und dir angeschaut. Und da wird bewertet, was wirklich echt ist, was wirklich bleiben kann, was wirklich Belohnung bekommt und was wie Feuer verbrennt. Jeder von uns hat diesen Termin. Und wenn wir das wissen, dass es diesen Termin gibt, Paulus nennt es den Richterstuhl Christi, wenn wir wissen, sowieso gibt es einen Tag, wo alle Täuschung zu Ende ist, wo wir uns nichts mehr vormachen können, dann ist doch das Allerlogischste und Klügste, dass wir sagen, dieser Tag möge ganz schnell kommen, damit wir die restliche Zeit auf der Erde noch sinnvoll benutzen und nicht einfach wie im Traum hier weiterleben und dann irgendwann wachen wir auf und wir merken, es ist alles Asche. Wir sind gerettet, aber wir haben nichts mitzubringen, wir haben nichts vorzuweisen, weil wir so durchsetzt waren, noch von Eigennutz und von eigenen Vorstellungen, eigenen Dingen, das ist doch furchtbar. Das Wesen unserer Beziehung ist, wir müssen ihm Rechenschaft geben. Wir geben ihm eine Antwort. Er fragt und wir müssen ihm eine Antwort geben. Das ist das Wesen unserer Beziehung. Wenn wir das nicht verstehen, kann Furcht des Herrn sich niemals entwickeln. Furcht des Herrn ist, wir sind verantwortlich vor Gott. Deswegen ist das so eine ungeheure Gotteslästerung, wenn dieser Hüttengott dort, wenn er sagt, in der ganzen Bibel findet sich das Wort Verantwortung nicht. Ich finde das einerseits schockierend, auf der anderen Seite lustig. Wieso kennt Gott nicht seine Bibel? In der Bibel findet man das Wort Verantwortung nicht? Wie bitte? Klar, du kannst Kognanz nehmen, unter V-Verantwortung findest du keinen Bibelvers. Aber wenn du durchgehst, wie Gott mit Menschen arbeitet, die ganze Grundidee ist, ihr müsst mir eine Antwort geben, ihr seid mir Rechenschaft schuldig. Das fängt schon an im Garten nach dem Sündenfall. Gott kommt, Adam, wo bist du? Was meint er damit? Adam, du musst mir was erklären, du bist mir eine Erklärung schuldig. Was ist passiert? Und so sehen wir durch die Bibel, Gott stellt Fragen. Und Gott stellt niemals Fragen, weil ihm eine Information fehlt. Sondern Gott stellt Fragen, um uns auf die Spur zu bringen, um uns Dinge zu zeigen, die wir bis jetzt nicht gesehen haben. Und seine Frage ist der Einstieg, dass auf einmal uns die Augen aufgehen und dass wir an einer Stelle schauen mit seiner Hilfe, mit seinem Licht, wo wir bis jetzt nicht geschaut haben. Gott stellt Fragen. Elia, was machst du hier? Ja, nach dem großartigen Sieg, ja, und dann kommt der Zusammenbruch und Gott sagt, Elia, was machst du hier? Ja, Gott sieht doch, was er macht. Er sitzt da unterm Strauch und bläst Trübsal. Ja? Aber Gott fordert ihn heraus. Und der Gott, dem wir dienen, der stellt Fragen und wir müssen eine Antwort geben. Und wenn wir ihn hören, wie er Fragen stellt, dann fängt Offenbarung an über unser Herz. Das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung. Wir würden heute sagen, Motive des Herzens. Diesen Gott müssen wir kennenlernen. Und es ist manchmal eine ehrfurchtgebietende Angelegenheit, diesen Gott zu treffen, der da die tiefsten Dinge in unserem Inneren anspricht, von denen wir nicht mal eine Ahnung hatten, dass die da waren, aber völlig sicher waren, die sind nicht da. Die sind vielleicht bei anderen, aber nicht bei uns. Und Gott kann sein Licht scheinen lassen und kann uns konfrontieren. Als Gott dieses Kapitel anfing, diese Dimension des Herzens und der Motive, hat das gestartet oder der Einstieg war eine sehr, sehr einfache, simple Frage. Ich war erfolgreicher Pastor in einer großen Gemeinde, damals eine der größten Gemeinden im Land, sehr bekannt, im ganzen Land bekannt, hatte sehr viel Einfluss, diese Gemeinde. Ich war dort der zweite Pastor und Jugendleiter und das lief alles wunderbar. Es war erfolgreich und stark, wir haben viel erlebt und Gott hat gewirkt. Und wir hatten so die Gewohnheit, am Sonntagabend, wir hatten zwei Gottesdienste morgens und abends, am Abend nach dem Gottesdienst, dann so mit den jungen Leuten, so ich war Jugendleiter, zu sitzen in einem Restaurant, Pizzeria und da einfach noch irgendwie gute Zeit zu haben und so. Und eines Abends war auch wieder Gottesdienst, ich war dran mit Predigen, war guter Gottesdienst, war stark, war wunderbar, war gesalbt und herrlich. Und wir wollten wieder dort in diese Pizzeria gehen. Aber es hat sich so ergeben, dass ich noch ganz wichtige Dinge im Büro erledigen musste. Und die konnte ich nicht auf Montag verschieben, aus bestimmten Gründen. Die mussten noch gemacht werden. So sagte ich zu meinen Freunden, geht ihr vor, ich mache hier meine Sachen und wenn ich fertig bin, komme ich nach. Und dann habe ich mich bemüht, alles ganz schnell zu machen, damit ich schnell dann loskomme. Und in dem Moment, als ich aus dem Haus gehe, geht die drei Stufen runter, schließe die Tür ab. In dem Moment, glasklar, also wirklich völlig, das war nicht so ein vager Eindruck, wo ich sage, ja, man könnte sich vorstellen, Gott hat gesprochen. Total klar, aber nicht hörbar, akustisch, aber in mir völlig klar, ganz deutlich spricht jemand. Und stellt mir eine simple Frage, Hartwig, warum beeilst du dich so? Aber was ist denn das für eine Frage? Ja. Komische Frage. Und ich war mehr über den Inhalt der Frage erstaunt, als über die Tatsache, dass in mir einer ist, der redet. Ja. Und dann habe ich überlegt, ja, was ist die Antwort? Was sage ich denn jetzt darauf, auf diese Frage? Und als ich darüber nachdachte, ja, warum beeile ich mich eigentlich so? Das war, wie wenn auf einmal geht das Licht an. Und ich habe vollkommen klar gesehen, der wahre Grund, warum ich mich so beeile, ist, ich kann es nicht erwarten, bei meinen Freunden am Tisch zu sitzen, in der Pizzeria, um von ihnen zu hören, was das wieder für ein wunderbarer Gottesdienst war und wie gesalbt doch der Prediger war, also ich, und was für ein toller Mensch ich bin. Und Gott fing an, mir die Augen zu öffnen, was für eine Habsucht da ist. Weißt du, was Habsucht ist? Ist die Sucht, haben zu wollen. Wir denken immer, das hat was mit Geld zu tun. Habsucht hat viel mehr mit Ehre zu tun. Mit Liebe haben wollen, mit Anerkennung haben wollen, mit Bestätigung haben wollen von anderen. Das ist ein viel größerer Bereich von Habsucht als jetzt das Materielle. Auch das ist natürlich nicht richtig, aber ganz allgemein, die Bibel sagt, Habsucht ist Götzendienst. Und ich habe genau verstanden, eigentlich, ich will das von Ihnen hören. Und wenn Sie nicht von sich aus das sagen würden, ich könnte das Gespräch so lenken, dass wir noch einmal auf diesen tollen Gottesdienst zurückkommen und ich könnte das so manipulieren, dass am Ende ich höre, was ich haben will. Und das war der Einstieg, dass Gott mir die Augen geöffnet hat und dass ich Dinge gesehen habe über mein Herz und über meinen Dienst, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Und dann fing Gott an, in den nächsten Tagen mir zu zeigen, meine Montagssünde. Ich hatte ja meinen freien Tag am Montag, nicht am Sonntag. Und meine Montagssünde, weißt du, was meine Montagssünde als Pastor war? In Gedanken immer wieder den Film rückzuspulen und anzuschauen und zu genießen, wie gesalbt ich doch bin und wie wunderbar und was für ein herrlicher, wunderbarer Prediger und wie viel Power da ist und wie es die Herzen trifft und all diese Dinge. Weißt du, was das ist? Selbstverherrlichung, Selbstanbetung. Und es ist Gott ein Greuel. Weil das, was im Herzen ist, ist nicht das, was nach außen rauskommt. Da ist ein gewaltiger Unterschied. Kein Prediger sagt, bitte bewundert mich doch. Kein Lobpreisleiter sagt, bitte applaudiert doch mal, was für ein herrlicher, wunderbarer Lobpreisleiter ich bin. Und trotzdem haben wir in der pfingstlich-charismatischen Welt so viel Götzendienst mitten im Lobpreis. Und Leiter suchen Ehre. Und wenn sie diese Ehre bekommen, sie nehmen das für sich und sie stürzen ab. Und ich habe etliche Lobpreisleiter gesehen, die in diese Falle getappt sind. Was hat gefehlt? Was hätte es gebraucht, um im Schutz zu bleiben? Gott zu kennen als den, der Herzen erforscht, Liebe zur Wahrheit anzunehmen, zu Gott zu kommen und sagen, Gott, ich will nicht zu sicher über mich sein, sondern offenbare du mir. Und zu sagen, Gott, erforsche mein Herz. Psalm 139. Erforsche mein Herz, prüfe mich, ob ich auf dem Weg des Götzen bin. Also der hat gesagt, ob da ein Götze ist, kann ich gar nicht selber erkennen. Das kann nur Gott mir zeigen, aber ich kann zu ihm kommen und kann ihm bitten, mir Licht zu geben. Psalm 19, Vers 15. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens, meine Motive, wohlgefällig sein vor dir. Wenn wir diese Art von Gebete beten und mit dem Verständnis eben, was Gott da tun will und was ihm so wichtig ist, dann machen wir die Tür auf und dann begehren wir das Licht und dann bitten wir Gott, sein Licht scheinen zu lassen und dann kommen Dimensionen zur Sprache und Dinge ans Licht, von denen wir keine Ahnung hatten, dass die da sind. Und unser wunderbarer Dienst und unsere Hingabe und unser wunderbares Leben in Jüngerschaft sieht auf einmal ganz anders aus. Und das ist noch durchsetzt von Motiven. Wir wollen was haben. Wir wollen was haben. Wir sagen, wir dienen, aber eigentlich wir wollen etwas haben. Das soll uns nicht in Verdammnis bringen, aber das soll uns motivieren, wirklich mit diesem Gott zu rechnen, der da in Wahrheit mit uns umgehen will, der dort in Wahrheit uns tiefer führen will. Und etwas anderes braucht es auch noch, um diesen Prozess voranzubringen. Nicht nur Verständnis, Gott erforscht die Herzen, nicht nur diese Gebete, Gott, hier bin ich, erforsche du mein Herz. Es braucht noch etwas anderes. Und wenn das fehlt, nützt das ganze Beten und ganze Bibelstudium gar nichts. Etwas Wichtiges kommt dazu. Und das ist ehrliche, aufrichtige Beziehungen mit anderen Geschwistern. Ehrliche, aufrichtige Beziehungen. Wo es normal ist, wo wir das begehren und aushalten, dass die anderen uns sagen können, wie sie uns sehen. Dass die anderen uns reflektieren können und widerspiegeln können und uns korrigieren dürfen, wo wir sagen, hey, ich weiß, ich habe blinde Flecke. Und Gott sei Dank, dein blinder Fleck ist nicht an derselben Stelle wie meiner. Also du kannst bei mir sehen, wo ich nicht sehe. Und ich kann etwas bei dir sehen, was du nicht siehst, weil du blinde Flecke hast. Die blinden Flecke sind ungleichmäßig verteilt, sodass du Menschen findest, die die Dinge sehen, die du nicht sehen kannst und die du sehen musst. Und umgekehrt. Wir brauchen einander ohne aufrichtige Beziehung, also sprich ohne Lüge, ohne Heuchelei, mit einer Bereitschaft, Korrektur zu hören und anzunehmen, können wir in diese Dimensionen der Herzensreinheit nicht kommen. Es ist vollkommen ausgeschlossen. Und das Wort Gottes sagt, Epheser 4, was ist Vers 15, wir sollen die Wahrheit sprechen in Liebe. Die Wahrheit sprechen. Viele, viele Gläubige denken die Wahrheit, aber sie würden sie niemals aussprechen. Und der Grund ist, sie haben Angst vor Konflikten. Sie wollen keine Konflikte. Sie sagen, wenn ich das sage, dann gibt es Probleme. Oder das kann vielleicht sogar irgendwie die Beziehung irgendwie anknacksen. Oder es kann Schwierigkeiten geben. Sagt das Wort Gottes, sprecht die Wahrheit in Liebe, es sei denn, es besteht die Gefahr, dass die Beziehung angeknackst wird. Es sei denn, es gibt einen Konflikt, dann natürlich lieber nicht, sagt das die Bibel. Nein, sie sagt einfach, sprecht die Wahrheit in Liebe. Und die Liebe, die wir haben, ist so durchsetzt mit Lüge und Unwahrhaftigkeit und Unechtheit. Und Paulus sagt, die Liebe sei ungeheuchelt. Das soll keine Heuchelei in unseren Beziehungen sein. Und wie viel Unechtheit sehen wir denn noch und erleben noch und erleiden auch manchmal. Ich habe Pastoren getroffen, die meinen, ich bin so gefährlich, dass man vor meinem Dienst warnen muss. Und sie reden hinter meinem Rücken schreckliche Dinge und sie warnen andere Gemeinden oder eine Gemeinde lädt mich ein und dann rufen sie an, wie kannst du den einladen? Weißt du nicht, was da für ein schrecklicher Mensch ist? Geh mal ins Internet und lies mal da und so weiter. Sie warnen davor. Und dann treffe ich diese Leute und die sind ganz nett. Die sind ganz nett. Ach, und überhaupt, du warst lange nicht in meine Gemeinde, du solltest mal wieder kommen. Ich muss an mich halten, dass ich nicht das geistliche Kotzen kriege. Sorry. Derselbe Mann, der vor mir warnt, erzählt mir dann, ach, weißt du, du solltest mal wieder kommen, du warst so lange nicht mehr in unserer Gemeinde, du solltest mal wieder kommen. Das ist das Letzte, was er will, mich einzuladen. Dann soll er doch seinen Mund halten. Er muss doch mir nicht so etwas sagen, nur um nett zu sein. Der hat nicht vor, mich einzuladen, der will nur nett sein. Und viele verwechseln ADAC mit Evangelium. ADAC sagt, seid nett zueinander. Aber Jesus sagt, seid wahr in der Liebe. Redet die Wahrheit in Liebe. Und Heuchelei ist so fremd dem Wesen Gottes. Und es gibt es nicht im Himmel. Und es soll es nicht in der Gemeinde geben. Wir sind hier die Vorstufe zum Himmel. Und das, was den Himmel ausmacht, dieses Licht, diese Klarheit, diese Freude, diese Harmonie, das soll in der Gemeinde sich widerspiegeln. Und es kann keine Freude in den Beziehungen kommen, solange ich weiß, dass Menschen böse und hässlich reden über mich. Du kannst nicht Freundschaft und Beziehung genießen, wenn du diese Dinge weißt. Das ist unmöglich. Du wirst nur dich bemühen, freundlich zu sein. Aber Vertrauen ist etwas anderes. Vertrauen ist etwas anderes. Die Wahrheit sprechen in Liebe. Das ist eine Situation. Jemand benimmt sich irgendwie so lieblos, dass er den anderen verletzt. Ein Dritter sieht das und sagt, weißt du, eigentlich, du hast ihn verletzt. Ja? Und du denkst, ja, meine Güte, das ist ja schlimm. Da muss ich hingehen und muss das in Ordnung bringen. Inzwischen, der Verletzte hat schon durch die halbe Gemeinde telefoniert und sich aufgeregt, was du Schlimmes mit ihm getan hast. Hat mit x Leuten darüber geredet. Und es ist wirklich ein Problem für ihn. Ja? Er tut nicht, was die Bibel sagt. Was sagt die Bibel? Wenn da eine Schwierigkeit ist, ein Problem ist, dann musst du das klären. Aber mit dem, den es betrifft und nicht mit den anderen. Und dann gehst du hin und sagst, du, ich habe mitgekriegt, ich habe dich verletzt, das tut mir, ach nein, ist in Ordnung, das war gar nichts. Aber die halbe Gemeinde hat er durchtelefoniert und allen erzählt, was für schreckliche Sachen passiert sind. Und dann, statt zu sagen, ja, das hat mich wirklich verletzt, nein, nein, ist alles in Ordnung. Das ist ein klassisches Beispiel von Heuchelei, von Unwahrhaftigkeit. Und wir denken, das ist, ich will ja nett sein, ich will ja kein Problem machen. Ja? Und wir denken, wir sind so die Friedensengel. Und in Wirklichkeit ist es nichts anderes als Feigheit. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit ist ein hässliches Gespann. Und solange das regieren darf in der Gemeinde, werden wir es schwer haben. Und das muss raus aus der Gemeinde. Das fängt mit mir an und es fängt mit dir an. Wir können nicht sagen, ja, ihr müsst damit aufhören, ich muss damit aufhören. Ich bin zuerst. Epheser 4, 25, belügt einander nicht. Paulus hält es für nötig, im Heiligen Geist zu sagen, hey, Lüge hat keinen Platz, ihr dürft einander nicht belügen. Und wenn wir uns dazu entscheiden, dass wir offen sein wollen, dass wir Ermahnung, Korrektur annehmen wollen, dass wir transparent sein wollen, dann benutzt Gott Situationen und Gott benutzt die Kommentare unserer Geschwister, um tief an uns zu arbeiten. Und Gott wartet darauf, bis wir uns öffnen, bis wir sagen, ich will das. Ich will transparent leben. Ich will, dass meine Geschwister, wenn ich irgendwas verkehrt mache, mich falsch benehme, sei es im Dienst, sei es privat, ganz egal. Ich will, dass sie mich ansprechen. Bitte vorsichtig, bitte in Liebe, bitte mit in einer sanftmütigen Gesinnung, aber bitte ansprechen. Jedem von uns ist mulmig zumute, wenn ich sage, Bruder, wo bist du? Ach, hier, Bruder, nach dem Gottesdienst, ich muss mal mit dir sprechen. Ich habe da etwas, was nicht in Ordnung ist, was ich dir mal sagen möchte. Jeder von uns wird ein komisches Gefühl haben und wird sich fühlen wie als kleines Kind in der Schule, wird er zum Direktor zitiert. Keiner von uns liebt Ermahnung. Müssen wir auch nicht lieben, aber ertragen. Nicht davor weglaufen. Und ertragen, das reicht schon aus. Du musst nicht sagen, Ermahnung, ja, bitte, so viel ihr nur könnt. Das ist, was ich brauche, davon lebe ich, das ist mein Brot. Quatsch. Ja? Jeder fühlt sich komisch, wenn er ermahnt wird. Aber wir sollen dem nicht davor weglaufen, nicht so tun, als bräuchten wir das nicht. Und die anderen vielleicht sogar einschüchtern, ja. Manche Leute haben es drauf, wenn sie ermahnt werden, dann kommt so ein Schwall von Gegenangriff und von Anklage, damit du die Lektion lernst, sprich mich nie wieder an. Hast du es gemerkt, was passiert, wenn du mich ansprichst? Merkst dir, für alle Zeiten, tu es nie wieder. Ja? Wir schüchtern ein, wir bedrohen, wir attackieren, wir tun alle möglichen hässlichen Dinge, die in der christlichen Gemeinschaft nichts zu suchen haben, nichts zu suchen haben. Sondern soll Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und eine demütige Gesinnung, wo wir uns das in Ruhe anhören und wo wir nicht mehr so kindisch reagieren, der hat mich kritisiert, der ist gegen mich. Korrigiert uns Gott? Ja. Ist er gegen uns? Nein, er ist für uns, weil er für uns ist, weil er uns helfen will, bessere Ehemann zu sein, bessere Ehefrau zu sein, bessere Vater zu sein, bessere Arbeiter zu sein, bessere Mitarbeiter in der Gemeinde. Deswegen korrigiert er uns aus lauter Liebe, weil er uns lieb hat. Und er hat nicht nur uns lieb, er hat auch die anderen lieb. Und er hört ihre Schreie, ihre Gebete um meine Veränderung. Er erbarmt sich über sie. Sie schreien, Gott, verändere ihn. Und dann kommt Gott und macht mich anders. Ja? Weil Gott sie lieb hat, weil er auch für sie ist. Wir unterordnen uns. Wir haben dieses Verständnis, wir gehören einander und der Heilige Geist wohnt auch im anderen. Und wir tun Dinge nicht ab, ja, wenn jemand uns korrigieren will, ach nee, du schon wieder. Ja? Oder beliebte Redensweise, ja, wer bist du, dass du in mein Leben sprichst? Ich bin dein Bruder, der dich lieb hat und der um dich besorgt ist, der bin ich. Und alleine diese Liebe und diese Besorgnis gibt mir Berechtigung und Auftrag, dich zu ermahnen. Und umgekehrt, wenn du mich lieb hast, tust du das auch. Viele, auch gerade Leute im geistlichen Dienst, sie suchen Fans, die eine falsche Loyalität haben, die die Augen zumachen und die sagen, du, deine Fehler, das übersehen wir alles. Ja, du bist ein wunderbarer, gewaltiger Diener Gottes und alles ist okay. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Fans. Wir brauchen Menschen, die uns so lieb haben. Wenn wir anfangen, dummes Zeug zu machen, aus lauter Liebe kommen sie und sagen, weißt du, überleg mal, das war nicht sehr klug von dir. Das war nicht christusgemäß. Das ist nicht in Ordnung. Das entspricht nicht der Ordnung Gottes. Bedenke das, komm wieder rein in die Ordnung Gottes, demütige dich. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen nicht Menschen, die sagen, oh, du bist ja so ein toller Kerl, alles ist wunderbar. Ist doch Quatsch, das hilft dir nicht. Irgendwann fängst du sogar noch an, das zu glauben. Es nährt nur deinen Stolz, weiter nichts. Ja? Sondern wir brauchen Menschen, die uns so lieb haben. Und das fängt an in unserer Familie, in der Ehe, im Hauskreis, in der Gemeinde. Ja? Lass uns eine Kultur einüben, wo es normal ist, wo nicht daraus ein Skandal gemacht wird, dass wir einander ermahnen dürfen. Gehen wir ins Neue Testament über 40 Mal. Ermahnt einander. Lasst euch zurechtbringen, zurechtweisen. Es gibt eine ganze Fülle von solchen verschiedenen Ausdrücken mit verschiedenen Graden der Intensität oder der Ernsthaftigkeit. Ermahnen kann auch bedeuten ermutigen. Es hat beide Bedeutungen, ermahnen und ermutigen im Griechischen. Aber es gibt auch zurechtweisen, scharf zurechtweisen. Paulus sagt zu Titus, da gibt es Leute, die musst du scharf zurechtweisen, damit sie gesund werden im Glauben. Nicht, Titus, da hast du mal die Gelegenheit, mal richtig auszuteilen. Nein, das Motiv ist, Menschen sollen gesund werden, weil Menschen krank sind im Glauben, weil sie einen kranken Glauben entwickeln und durch die Zurechtweisung von Titus hätten sie eine Chance, wenn sie die annehmen, wieder gesund zu werden. Das Ziel ist nicht auszuteilen, zu beschämen oder irgendwie niederzumachen, das Ziel ist zu heilen, wiederherzustellen, zu helfen. Ja. Und das ist der Demut-Test. Wie reagieren wir auf Korrektur? Suchen wir das? Oder verhalten wir uns so, dass ganz klar wird, sprecht mich ja nicht an. Wir können über das Wetter reden, wir können über wunderbare Dinge reden, aber rede nicht über Dinge, die mich betreffen. Wir können das sogar ohne Worte irgendwie signalisieren. Oder wollen wir uns hineinbegeben in die göttliche Ordnung? Hier noch ein sehr interessanter Hinweis im Neuen Testament in Bezug auf Gemeinde und in Bezug auf Leiterschaft. Lass uns einmal zu 1. Timotheus gehen. Und ihr Lieben, das ist eine wichtige Passage. Und Gott geht mit der Gemeinde und Gott im Laufe der Geschichte und im Laufe dieses Prozesses der Vollendung der Gemeinde gibt es immer neue Wahrheiten, die er offenbart. Und vor 40 Jahren hat Gott angefangen, Offenbarung zu geben über Lobpreis und Anbetung. Und das war eine Revolution im Volke Gottes. Und Leute haben ihre Liederbücher beiseite gelegt und fingen an, Bibelverse, Chorusse zu singen, nicht aus einem Buch über Gott, sondern zu Gott. Das war eine geistliche Revolution, die bis heute noch nachwirkt. Aber danach gibt es weitere Dinge. Und lass uns nicht versuchen, heute Gemeinde zu bauen wie vor 30 Jahren. Gott hat inzwischen Dinge getan und es gibt heute Wahrheiten und es gibt heute Betonungen. Und jeder, der die Betonung Gottes nicht beachtet, wird dafür einen hohen Preis bezahlen. Und es geht in Richtung Wiederherstellung der neutestamentlichen Gemeinde. Und da finden wir etwas Interessantes, was fast alle oder die allermeisten Gemeindeleitungen nicht haben wollen. Sie studieren das auch nicht, sie denken nicht darüber nach, sie beten nicht dafür. Und dann 10, 15 Jahre später zahlen sie einen schrecklichen Preis dafür, dass sie sich nicht gekümmert haben um die Ordnung Gottes. Und ich spreche hier vom apostolischen Dienst. Und hier gibt Paulus seinem geistlichen Sohn, den er dann sendet, in apostolischer Vollmacht, die Paulus hat, aber er sendet Timotheus, er sendet Titus und sie agieren dann in dieser apostolischen Vollmacht, die Paulus ihnen übertragen hat. Vers 19, 1. Timotheus 5, 19, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Hier sehen wir, dass es in Gottes Ordnung total normal ist, dass Menschen in der Gemeinde, die Probleme haben mit einem oder mehreren Ältesten. Neutestamentliche Gemeinde wird von Ältesten geleitet, ja, nicht von einem Pastor. Steht nirgendwo in der Bibel, dass eine Gemeinde von einem Pastor geleitet wird. Das ist eine Erfindung oder ein Relikt aus der unvollendeten Reformation, weiter nichts. Ist ein Irrtum und obwohl es so einfach zu entdecken ist, ja, es wird ignoriert an vielen, vielen Stellen mit großer Selbstverständlichkeit in allen großen Bünden und Verbänden und Denominationen und Predigerseminaren und so weiter. Diese Dinge werden einfach ausgelassen. Im Neuen Testament ist es normal, wenn da welche in der Gemeinde Schwierigkeiten haben, Konflikt haben mit jemandem in der Leitung oder mit mehreren in der Leitung, sie dürfen sich an den apostolischen Dienst wenden. Und er kommt dann und untersucht die Sache und klärt die Sache. Und kein Ältester darf sagen, das ist Verrat, was erzählst du da draußen, was hier los ist, das geht niemandem was an. Viele Gemeindeleiter habe ich erlebt. Sie reagieren genauso wie ein missbrauchender Mann, der seine Frau misshandelt und irgendwann vertraut sich dann einem Seelsorger an oder nur ihrer Freundin und er kriegt das mit und sagt, du bist nicht loyal zu mir. Loyalität besteht nicht darin, die Sünde des anderen zu decken. Und wenn es unser Ehemann ist und wenn es unser Ältester ist, das ist nicht Loyalität, wie Gott sie haben will. Das ist eine menschengemachte Perversion, die große Probleme bringt. Wahre Loyalität ist, die Dinge anzusprechen. Natürlich, man meldet sich nicht beim apostolischen Dienst an, bevor man nicht mit der Person oder dem ganzen Leitungsteam oder einigen gesprochen hat. Ganz klar. Da fängt's an. Aber wenn das nicht zu klären ist, dann bleibt es nicht da und die Ältesten sagen, nein, es gibt kein Problem, fertig. Sondern dann dürfen Gemeindemitglieder sich wenden an den apostolischen Dienst und dann kommt der und dann schaut er die Sache an und dann heißt es, die da sündigen, weise zurecht vor allen. Das können die Ankläger sein, die falsche Anklage bringen, die nicht recht haben mit dem, was sie da an Problemen sehen oder für Probleme haben. Es kann auf ihrer Seite sein. Es können aber auch die Ältesten sein. Das heißt also, neutestamentliche Älteste sind nicht das Ende der Fahnenstange, sondern sie sind verantwortlich. Sie geben Rechenschaft erstens untereinander. Und sie geben Rechenschaft gegenüber apostolischen Dienst. Das ist Gottes geniale Konstruktion, um Machtmissbrauch zu verhindern. Und wenn diese Wahrheiten durchkommen und angefangen werden, gelebt zu werden, gibt es eine Revolution. Und viele stehen dagegen auf und protestieren und wollen das nicht haben. Weil Macht ist eine gefährliche Sache. Aber Leiterschaft heißt, Macht zu haben. Aber Macht kann wirklich gefährlich werden. Man kann sich verlieben in Macht, man kann sich klammern an Macht, man will Macht nicht teilen und all diese Dinge. Und Gott in seiner Weisheit hat eine Struktur und hat einen Plan geschaffen, wie das Risiko des Machtmissbrauchs größtmöglich eingedämmt werden kann. Und das ist verantwortliche Beziehung untereinander. Jeder in der Gemeinde darf kommen und sagen, hey, mit der Predigt, mit diesem Teil, lass uns mal anschauen, was das Wort wirklich sagt oder mit was du da gemacht hast, wie du dich da benommen hast. Damit habe ich ein Problem. Lass uns mal darüber reden. Und niemand darf sagen, wer bist du? Ich bin Leiter, ordne dich unter. Das ist dummes Zeug, das hat nichts mit Unterordnung zu tun. Wenn ich Unrecht begehe, darf jeder andere, egal welchen Rang und welche Autorität und welches Maß an Vollmacht ich im Leib Christi habe, jeder andere, jeder Neubekehrte darf kommen und sagen, erklär mir bitte, was du da gemacht hast. Wieso hast du da dein Kind angeschrien oder deine Frau so schrecklich behandelt? Jeder darf das. Und ich kann nicht sagen, mach du erstmal, leiste du erstmal im Reich Gottes, was ich getan habe und dann kannst du wiederkommen. Und Leute haben die Theorie, ja nur einer, der noch größer ist als ich, der darf mich korrigieren. Das sind alles dumme Sachen. Das hat mit Bibel nichts zu tun. Jeder, der besorgt ist um dich, egal was für ein kleines Licht es ist in der Gemeinde, darf kommen und sagen, hör mal, da ist ein Problem. Denk da mal bitte drüber nach. Ich bin besorgt um dich. Geh da mal wirklich in die Schrift und vergleich mal, was du tust mit dem, was das Wort Gottes sagt. Überleg mal, ob das wirklich Christusgemäß ist. Das ist eine Maßnahme, das ist eine Struktur, das ist eine Art von Beziehung, die Gott gegeben hat, um uns zu bewahren. Und da, wo wir in dieser Rechenschaft leben, in dieser Verantwortung voreinander, und ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Wir leben als Team und wir bemühen uns, diese Dinge zu leben. Und weißt du, wenn du enge Gemeinschaft hast und sagst, wir wollen ehrlich und aufrichtig miteinander umgehen, es dauert nicht lange, dann geht es an die tief eingewurzelten Charaktergeschichten. Da kommt alles ans Licht. Das wird offenbar. Und das ist nicht einfach. Ja, und manchmal müssen wir wirklich mit Willen uns entscheiden, doch der andere ist mein Freund, der andere liebt mich, der andere ist für mich. Auch wenn er Dinge sagt, die so unangenehm sind, die ich nicht hören möchte und alles immer sagt, nein, 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 ich will das nicht hören. Aber ich muss es hören und es tut mir gut. Und Gott bringt Heilung durch Worte aus dem Mund deiner Geschwister. Gott bringt Heilung. Nicht nur du bringst Heilung zu anderen durch deine wunderbaren Worte, Gott bringt Heilung zu dir durch Worte aus dem Mund deiner Geschwister, die dich lieb haben, die für dich beten. Ich rede nicht von Leuten, die Spaß daran haben, jede Predigt zu zerpflücken und warum hast du hier nicht und da nicht und da hättest du noch aufs Griechisch eingehen können und das war ja nicht richtig und das hast du weggelassen. Ich rede nicht von diesen Kläffern, diesen Wadenbeißern, diese Leute, die Spaß daran haben, irgendwie überall immer ein Haar in der Suppe zu finden. Ich rede nicht von sowas. Sondern ich rede von Menschen, die deine Geschwister sind, die dich kennen, die dich lieb haben, die für dich beten, die besorgt sind um dich und die wirklich möchten, dass du wächst in der Gnade, dass du Christus ähnlich wirst und dass du mehr vom Herrn erlebst und dass du durch seine Kraft verändert wirst. So, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen das Wort Gottes, wir brauchen eine Liebe zur Wahrheit und wir brauchen verbindliche Beziehungen, wo wir uns einer dem anderen unterordnen. Meine Erfahrung ist, je mehr von Unterordnung in einer Gemeinde die Rede ist, umso härter ist die Last der Leiterschaft. Und dieses einer den anderen unterordnen wird überhaupt nicht erwähnt, sondern Unterordnung immer nur von oben bis unten, wie beim Militär. Aber wenn es um deine Gefühle geht, die jemand verletzt hat, deine Gefühle sind genauso wichtig wie Gefühle eines Leiters, haben denselben Wert. Und kein Leiter und kein großer Mann Gottes oder Diener Gottes hat das Recht, deine Gefühle zu verletzen. Unterordnung ist nichts, hat nichts mit ich erlaube, dass ungerecht mit mir behandelt wird, dass ich ungerecht behandelt werde. Das hat nichts damit zu tun. Und Leiter müssen aufpassen, müssen sensibel sein. Und manchmal im Eifer, weil sie die große Vision haben, weil sie vorwärts gehen wollen, manchmal sie fahren über Leute und merken das gar nicht. Und sie überrennen Leute und stülpen dem was über, die noch gar nicht so weit sind. Und sie merken das gar nicht. Sie merken das nicht. Und da brauchen wir einander, um sensibel zu werden. Da brauchen wir einander. Weil andere sehen manchmal etwas bei mir, was ich nicht sehe. Und dank sei Gott für meine Frau, die Gott mutig gemacht hat, die aus der falschen Unterordnung rausgekommen ist und die meine größte Kritikerin ist. Und die mich nicht schont und die mir Dinge sagt, die ich hören muss. Und ich habe Freunde, die auch das tun und das ist wunderbar. Und das brauchen wir. Wir brauchen solche Art von Beziehungen, wo wir offen sind und wo wir am besten nicht warten, bis wir angesprochen werden, sondern wo wir sagen, hey, wenn da etwas ist, wenn du was siehst, wenn du sagst, das könnte ich anders besser machen, ja, oder da stimmt irgendwas nicht, sag es mir. Ja. Wenn wir die anderen einladen, und das wäre eine gute Überlegung, habt ihr Hauskreise hier in der Gemeinde? Ja. Warum nicht zum nächsten Hauskreistreffen gut vorbereitet hingehen und sagen, liebe Geschwister, ich habe die Predigt noch mir dreimal angehört, ich habe darüber nachgedacht, der Mann hat recht, das ist Bibel. Ich will euch sagen, hier bin ich, ihr seid meine Familie, ich gebe euch das Recht und ich bitte euch, in Liebe und mit großer Geduld und mit Sanftmut, aber doch deutlich, in mein Leben zu sprechen. Ich gebe euch Erlaubnis, ich bitte euch. Da wirst du einen Wachstumsschub machen, dass du es kaum glauben kannst, wenn es dann passiert und du da durchgehst und du damit umgehst. So, Gott hat es so gewählt, dass wir in der Gemeinschaft einander ergänzen, dass wir einander helfen. Und viel an Überführung und auch an Heilung und Wiederherstellung kommt durch die Worte deines Bruders und deiner Schwester. Nicht nur du hast den Heiligen Geist, auch die anderen haben den Heiligen Geist. Und der möchte da mal rausfließen, möchte zu dir kommen und dich segnen und dich berühren und dir Gutes tun. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du in deiner Liebe alles getan hast und jetzt alles tust, um uns zu bewahren vor falschem Eifer, vor Übereifer, vor ungesunder Motivation, vor dem Streben, irgendwie groß zu sein, anerkannt zu sein, gesehen zu werden, bewundert zu werden, Macht zu haben. Herr, all diese Dinge sind so normal für Menschen. Aber wir leben nicht normal, wir leben übernatürlich im Heiligen Geist. Und da ist die Möglichkeit, reinzukommen in unser Herz und diese Dinge wegzuschneiden, offenbar zu machen und wegzuschneiden. Und wir bitten dich um ein tiefes Werk. Wir bitten dich, dass du dein Licht sendest und dass wir diese Dinge bedenken und dass wir kluge Entscheidungen treffen und dass wir unsere Beziehungen nach deinen Ordnungen ausrichten und dass wir Menschen um uns herum haben, denen wir vertrauen und vor denen wir uns öffnen und die in unser Leben hineinsprechen dürfen. Du darfst reden zu mir durch den Mund meiner Geschwister. Und du kannst mir Dinge zeigen, mich auf Dinge aufmerksam machen. Und ich will wachsen. Und ich will zunehmen in Aufrichtigkeit, in Ehrlichkeit, in Echtheit, in Klarheit, in Gradheit und all die menschlichen Spielchen und die verlogenen Nettigkeiten, all das will ich ablegen. Das ist nicht dein Wesen, so bist du nicht und das soll auch nicht mein Wesen sein. So komm und hilf du mir, in diese Dinge hineinzuwachsen. Nimm mir auch die Ängste davor. Hilf mir, ganz tief zu glauben, alles, was von dir kommt, ist gut und führt zu Gutem. Alles, was von dir kommt, führt zu Gutem. Und du bist ein erziehender Vater und jeden Sohn und Tochter, die du lieb hast, züchtigst du. Weil dein Ziel ist, dass das Wesen, das Bild deines Sohnes hervorkommt. So, Vater, wir bitten dich, für uns selber. Hilf uns zu verstehen und darauf einzugehen, was du in diesem Bereich hier, der Reinheit des Herzens und was das mit Beziehungen zu tun hat, was das mit dem Heiligen Geist zu tun hat, dass wir da hineinkommen. Und wir von unseren Ängsten befreit werden, Angst abgelehnt zu werden, Angst missverstanden zu werden, Angst ausgegrenzt zu werden, Angst Einfluss oder Position zu verlieren oder Macht zu verlieren. Also tief sitzenden Ängste, die das Verhalten steuern, ohne dass wir es richtig merken. All diese Dinge gehören da nicht hin, die gehören nicht in das neue Leben. So tu du ein tiefes Werk, komm, sende dein Licht und gebrauche auch Menschen, die mich schätzen, die mich lieben und die es gut meinen mit mir. Und lass dein Wort an mein Herz kommen. Ich will nicht mich schützen und abwehren und Gegenangriffe starten und andere einschüchtern und mundtot machen, sondern ich will offen sein. Und ich danke dir. Halleluja. Und ich danke dir für Neues, was du in dieser Gemeinde tun wirst. Ich danke dir für Schutz, den du dieser Gemeinde geben willst. Danke, dass du wachst, Herr, dass du einen guten Weg hast für diese Gemeinde. Und dass wir hier gesunde Verhältnisse haben werden. Gesunde Verhältnisse, die Fehlentwicklungen schon von Anfang an einfach nicht aufkommen lassen. Weil da deine Ordnungen da sind. Und ich bete, Vater, dass du in dieser Gemeinde deine Ordnungen, deine schutzgebenden Ordnungen aufrichtest. Und ich danke dir, Herr, für das Wunderbare, was du hier begonnen hast. Und es soll gut weitergehen. Es soll nicht nur im Geist begonnen werden und dann im Fleisch geändert werden, wie so viele Male, sondern es soll ein Werk werden, das an Schönheit und an Klarheit und an Christusähnlichkeit immer mehr zunimmt und dann ein Ort des Segens wird für viele, viele andere. Halleluja. So segne diese Gemeinde, Vater. In Jesu Namen. Amen.